Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid. Wie funktioniert Glaube? Diesen Ausdruck funktioniert mag ich eigentlich im geistlichen Bereich nicht so sehr, aber eigentlich passt der jetzt einfach. Der funktioniert, verstehen wir ja ganz unterschiedliche Dinge. Ich brauche das eigentlich gar nicht mehr groß erklären. Aber es geht um Dinge, wie arbeitet Glaube, was sind die Dinge, die dafür nötig sind, was sind die Grundlagen, worauf baut es sich auf und vieles andere mehr. Natürlich werden wir heute all das nicht besprechen können. Und trotzdem habe ich mal diesen Titel gewagt und ihn gewählt. Dazu zwei ganz kurze Verse aus dem Neuen Testament, ein Wort von Jesus, das die meisten von uns schon öfter gehört haben, aus Johannes 14, Vers 1, ein Vers, der sehr gut in unsere Zeit passt und den wir nie genug hören können und beherzigen können. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Und aus Hebräer 10, den Vers 38, da heißt es, mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, sagt Gott. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Ein Vers, der insgesamt viermal in der Bibel vorkommt, eben auch hier im Hebräerbrief. Also zwei Verse, die vom Glauben sprechen, die zeigen, dass Glaube das Lebenselixier von Kindern Gottes ist, der Stoff, aus dem sie leben, die Substanz ihres geistlichen Lebens. Und darüber möchte ich mir heute ein bisschen mit euch Gedanken machen. Vater, wir danken dir so sehr für dein Wort. Herr, jedes Mal, wenn wir es lesen, wenn wir das auf uns wirken lassen, merken wir, wie du selber dahinter stehst, wie es ein Wort der Kraft ist, wie es ein lebendiges Wort ist, wie es Leben vermittelt. Und das bete ich auch für jetzt hier, für diesen Gottesdienst, aber überhaupt, wenn wir wissen, dass heute weltweit ein Wort verkündigt wird, so bete ich, dass dein Wort seine Wirkung hat auf jeden Einzelnen von uns, dass wir uns alle dem öffnen, was du uns zu sagen hast, weil du sprichst und du sollst auch heute sprechen. Und so bitte ich dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort in rechter Weise zu verkündigen und uns hilfst, das aufzunehmen und das in den Alltag mitzunehmen, es umzusetzen zu deiner Ehre und zu unserer Erbauung. Das bitte ich in Jesu wunderbarem Namen. Amen. Ich möchte heute mit einer Art Rätsel oder mit einem Test beginnen, mit einer Frage, mit einer Herausforderung an euch, etwas, was euch vielleicht dann auch in Erinnerung bleibt, über das ihr noch nachdenken sollt, könnt, dürft. Ich habe hier in meiner linken Hand etwas, was noch nie ein Mensch gesehen hat, auch ich noch nicht. Das ist hier in meiner Hand etwas Materielles. Ich werde es in wenigen Augenblicken uns allen zeigen und in wenigen Augenblicken wird es für alle Ewigkeit verschwinden. Das ist hier in meiner Hand. Wer glaubt mir das? Also außer meine Frau, die Bescheid weiß. Okay. Also sonst niemand außer denen, die Frage schon mal gehört haben. Ich habe jetzt doch gehofft, dass wenigstens einer mir glaubt. Martin, ich komm jetzt schon so viele Jahre her in den Gottesdienst und predige hier. Und man glaubt mir gar nicht, was ich sage. Muss ich wirklich nochmal überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Also noch einmal, vielleicht hat jemand das auch nicht richtig verstanden. Wiederholung ist immer gut. Also ich habe etwas in meiner linken Hand. Ich behaupte das, ich sage das, ich stehe dahinter, ich habe da etwas in meiner linken Hand, was noch nie ein Mensch gesehen hat, wirklich noch nie. Gleich werde ich es euch zeigen und gleich wird es für alle Ewigkeit verschwinden. Ist da trotzdem jemand, der mir das glaubt? Ja, okay. Doch schon einige mehr. Also Wiederholung lohnt sich. Warum glauben die Paar es, was ich sage? Das würde mich jetzt natürlich interessieren. Warum glaubt ihr es? Ich kann jetzt keine Umfrage machen. Und dann genauso, warum glauben die anderen es nicht? Oder warum wollen sie sich nicht äußern? Warum wollen sie nicht Stellung beziehen? Vielleicht sagen sie, naja, das ist irgendein Trick. Das ist irgendein Gag. Das ist irgendein Spaß. Der Gerhard will uns jetzt da reinlegen. Und ich wage es lieber nicht. Ich halte mich zurück. Neutralität ist immer am besten. Ich sage da gar nichts dazu. Also eine gewisse Unsicherheit, was dahinter steckt. Aber ich habe den Eindruck, ihr habt euch viel zu sehr auf die Sache konzentriert. Ihr habt viel zu sehr nachgedacht, ob das stimmen kann oder nicht stimmen kann. Und eigentlich habt ihr festgestellt, wie kann so etwas sein? Hat es noch nie ein Mensch gesehen und er hat es in seiner Hand und gleich wird es für alle Ewigkeit verschwinden. Ja, man denkt dann darüber nach und ihr habt vielleicht viel zu sehr euch darauf konzentriert und viel zu wenig auf mich als Person, die ich das gesagt habe, und auf die Frage, meine letzte Frage war, wer glaubt mir das? Wenn ihr euch auf diese beiden Sachen vielleicht mehr konzentriert hättet, dann wäre das vielleicht eine Hilfe gewesen. Also vielleicht sagen jetzt die meisten oder haben gesagt, du sagst nicht die Wahrheit, du lügst. Tja, warum habt ihr da nicht die Hand gehoben? Hier in meiner Hand habe ich eine Erdnuss. Und diesen Kern der Erdnuss hat noch nie ein Mensch gesehen. Ich auch nicht. Den habe ich euch gerade jetzt geöffnet und zeige ihn euch. Ich hoffe, ihr könnt ihn alle sehen, diesen Kern, diesen Erdnusskern. Also es war tatsächlich etwas in meiner Hand, was noch nie ein Mensch gesehen hat. Und ab jetzt wird für alle Ewigkeit niemand mehr diesen Erdnusskern sehen. Das verspreche ich euch. Wer glaubt mir, dass ich in meiner linken Hand etwas hatte, was noch nie ein Mensch gesehen hat? Ich hoffe alle. Wenn nicht, dann kann ich euch wirklich nicht helfen. Warum glauben es jetzt alle? Weil sich der Glaube der einen und der Unglaube der anderen aufgelöst hat. Und zwar durch das Sehen, durch das Erkennen dessen, was ich gesagt habe. Es hat sich geklärt. Wir sind vom Glauben zum Schauen gekommen. Oder vom Nichtglauben zum trotzdem Schauen. Und da merkt ihr schon, wie sich die Dinge, ja, wie soll man sagen, voneinander trennen. Ich wollte das Wort spalten gar nicht benutzen, aber es bilden sich zwei Lager. Und diese beiden Lager gibt es eben auch heute in der Welt und es gibt eben nur diese beiden Lager. Neutralität gibt es nicht. Entschuldigt, dass ich mit vollem Mund spreche. Also, bei den einen, die geglaubt haben, ist klar geworden, das, was sie geglaubt haben, ist Wahrheit, egal ob sie es sich vorstellen konnten oder nicht. Aber sie haben geglaubt, warum auch immer, sie konnten es sich nicht vorstellen, aber das ist Tatsache. Und bei den anderen ist klar geworden, wie ihr Unglaube sie blamiert hat, wie ihr Unglaube sie bloßgestellt hat. Und wenn man überlegt, durch so ein einfaches Beispiel zeigt sich, wie begrenzt unsere Vorstellungskraft ist, wie begrenzt unsere Überlegungen sind, unser Denken, unser Horizont, wie wir das auch immer nennen wollen, wie eingeschränkt unser Denken ist. Ich habe euch ja nur eine ganz einfache Sache gesagt und trotzdem habt ihr gesagt, oder die meisten von euch, nee, das kann nicht sein, was der da sagt. Es hat also eine Phase gegeben, wo Glaube nötig war, und dann gab es einen Augenblick, wo Glaube nicht mehr nötig war, weil es zum Schauen gekommen ist, weil dieser Augenblick gezeigt hat, dass die Sache, die ich behauptet habe, nun stimmt. Es ist offenbar geworden, was die Wahrheit ist. Das soll ein kleines Beispiel dafür sein, erst recht bei der Frage, wie funktioniert Glaube. Das Thema Glaube ist je länger, je mehr wichtig. Wir leben in Zeiten und wir kommen verstärkt in Zeiten, wo unser Glaube an den einzig wahren, lebendigen Gott, dessen Sohn Jesus Christus heißt, unser Glaube an diesen Gott wird mehr und mehr in unterschiedlicher Weise erprobt werden. Dieser Glaube sollte bei uns mehr und mehr zur absoluten Grundlage unseres Lebens sein. Wir haben gelesen, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Ich habe es hier schon mal, denke ich, gesagt. Das ist so wie eine Pflanze, die in einem Blumentopf ist oder auch in der Erde. Und diese Pflanze lebt aus der Erde, aus den Nährstoffen, die es aus der Erde zieht. Natürlich auch von Licht und Wasser. Aber so ähnlich ist das mit uns Christen. Wir leben aus dem Glauben. Wir leben aus dieser Erde des Glaubens, will ich mal in Anführung sagen. Und ich brauche niemandem mehr zu erzählen, in was für Zeiten wir leben und wie sehr wir zunächst einmal wissen müssen, was die Bibel sagt, aber unser Glaube mehr und mehr in die Praxis hineingehört, sich umsetzen muss in unserer Praxis und nicht etwas Theoretisches bleiben darf. Darum ist mein erster Punkt auch angesichts dieses Beispieles: Der Glaube bewegt sich also im Unsichtbaren, oft auch im Unlogischen, oft auch im Unvorstellbaren, weil wir es eben nicht sehen und vielleicht auch mit unseren sonstigen Sinnen nicht wahrnehmen können. Und darum ist Glaube eine Herausforderung. Als ich fragte, nachdem ich euch die Erdnuss gezeigt habe, wer das glaubt, war das keine Herausforderung mehr. Aber vorher schon. Ich denke, das müssen alle zugeben. Niemand wusste also, ob ich tatsächlich etwas in der Hand hatte. Was ich sehe und anfassen kann, muss ich nicht mehr glauben. Wer glaubt mir, dass ich eine Brille aufhabe? Hand hoch, bitte. Auch nicht alle, offensichtlich. Das ist natürlich sehr schade. Aber ich denke, es ist uns schon allen klar, dass wir das, was wir sehen und anfassen können, nicht mehr glauben müssen. Darum ist auch der Satz, ich glaube nur, was ich sehe, totaler Unsinn. Weil man das nicht mehr glauben muss, wenn wir es sehen. Aber auch, weil es viele unsichtbare Dinge gibt, wie wir es ja heutzutage erst recht wissen, die trotzdem da sind. Also charakteristisch für uns Christen ist, dass wir Gott glauben, den wir nicht sehen. Und an sein Wort glauben, bevor sich dieses Wort erfüllt. Und wir leben in Zeiten, wo sich Gottes Wort erfüllt mehr und mehr. Und zum anderen, wo wir auch einfach darin leben müssen, dass sich noch Wort Gottes erfüllen wird. Gerade prophetische Worte im Blick auf Israel, im Blick auf diese Welt, im Blick auf das, was in dieser Welt abgehen wird. Also Christen, die glauben zunächst einmal an Gott, den sie nicht sehen, und an sein Wort, das sich noch nicht in Gänze erfüllt hat. Ich möchte da zwei Bibelstellen euch zeigen, lesen, die ganz wichtig diesbezüglich sind. 2. Korinther 4, Vers 18, da sagt Paulus, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also wir merken, wie Paulus das ganz klar sagt, wenn wir Menschen des Glaubens sind, wir als Christen sehen auf das Unsichtbare. Das ist eine Definition von Glauben, wo wir uns vielleicht fragen würden, wie kann man auf das Unsichtbare sehen? Ja, mit Augen des Glaubens. Wir sehen auf das Unsichtbare und die tolle Erklärung ist dann auch noch, das Sichtbare ist vergänglich. Also mit anderen Worten, es lohnt sich gar nicht, sich zu sehr auf das Sichtbare zu konzentrieren, sondern das Wesentliche ist das Unsichtbare, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Und dann kennen wahrscheinlich die meisten von uns diese Definition des Glaubens aus Hebräer 11, Vers 1. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, also ein Beharren auf dem, was man hofft, ein Dranbleiben, eine feste Zuversicht oder zuversichtliches Vertrauen, sagt eine andere Übersetzung, eine Gewissheit und eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube ist eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Glaube bewegt sich also im Unsichtbaren. Und darum ist er auch nur zeitlich. Er ist nur für dieses irdische Leben nötig. Es ist nur eine Vorstufe zu dem, was wir dann sehen werden. Und auch wenn er zeitlich ist, auch wenn er noch nicht das Eigentliche ist, dieser Glaube, ist er trotzdem die Grundbedingung, wie es auch Andreas sagte, die Grundbedingung, um gerettet zu werden, nämlich der Glaube an das Erlösungswerk von Jesus Christus. Der Glaube an Gott und seine Liebe, die sich in Jesus Christus geoffenbart hat. Dieser Glaube, auch wenn er nur eine provisorische Phase umspannt, ist die Bedingung, um gerettet zu werden. Und da merken wir, was für einen Stellenwert der Glaube hat. Darum sagt Gott, mein Gerechter wird aus Glauben leben. Weil er mich noch nicht sieht, weil er noch nicht alles sieht, was oder noch gar nicht sieht, was im Himmel ist, weil er einfach an diese Dinge glauben muss. Und darum sagt auch Jesus, ihr Lieben, wenn ihr, sage ich es mit meinen Worten, wenn ihr in so einer Zeit lebt, erschreckt nicht. Das ist nur das Sichtbare. Das Unsichtbare ist ewig. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Er fordert uns dazu auf. Gott will also, dass wir ihm glauben, auch wenn wir ihn nicht sehen und auch wenn wir nicht erkennen können, was er mit uns vorhat. 2. Korinther 5, Vers 7, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Der Glaube hat also etwas mit Spannung zu tun, mit Erwartung. Jemand vorhin hat mir gesagt, ich bin gespannt auf deine Predigt. Ja, das trifft das genau. Ich bin gespannt, ist ja auch eine andere Umschreibung für Glaube. Gespannt sein. Gespannt sind wir auf Dinge, die wir noch nicht sehen, wo wir eine gewisse Erwartung haben, wo wir uns darüber freuen, dass das kommt. Es ist eine Erwartung, ist Geduld nötig, ist ein Sehen auf das Unsichtbare, auf die übernatürliche Welt, auf das, was noch kommt. Also Glaube hat etwas mit Unsichtbarem zu tun, hat etwas mit Unvorstellbarem vielleicht zu tun. Wir können uns auch nicht vorstellen, wie das im Himmel sein wird. Wir können uns schon nicht einmal vorstellen, wie das im tausendjährigen Reich sein wird, das hier auf der Erde stattfinden wird, wo Jesus regieren wird von Jerusalem aus und wir, die wir an ihn glauben, mit ihm zusammen regieren werden. Zweitens, also das Zweite, was wir unbedingt wissen müssen, wie Glaube funktioniert, ist, Glaube hat etwas mit einem Wort, mit einer Aussage zu tun, weil wir oft nur das Wort haben. Ihr hattet auch jetzt vorhin nichts anderes als eine Aussage von mir. Ich habe etwas behauptet und ich habe mich bemüht, es mit entsprechender Überzeugungskraft und Sicherheit zu sagen, hat aber nicht viel gebracht. Ich habe etwas gesagt. Also Glaube hat etwas mit einem Wort zu tun. Ihr musstet also meine Worte abwägen. Ihr musstet innerlich Stellung dazu beziehen. Ihr hattet dieses Wort und musstet etwas damit machen. Entweder es verwerfen oder es annehmen. Glaube hat etwas mit einem Wort zu tun. Er gründet sich auf eine Information, auf eine Behauptung, auf eine Verheißung, ein Versprechen, auf eine Verpflichtung vielleicht auch. Wir müssen ja Menschen auch glauben, die sich für etwas verpflichten. Erst recht, wenn sich unser Ehepartner verpflichtet bei der Trauung, dass er uns bis zum Lebensende treu sein will. Wir glauben an diese Verpflichtung. Der Glaube ist natürlich gegenseitig. Also, wir glauben oder glauben nicht an ein Wort. Wir haben ein Wort. Eine Information. Wenn ich zum Beispiel zum Bahnhof gehe und da ein Zug kommt, auf dem Hannover steht und ich will nach Hannover, dann steige ich in diesen Zug ein, weil ich ein Wort gelesen habe. Hannover. Und wenn ich nach Göttingen möchte, aber auf dem Zug Hannover steht, dann treffe ich eine Entscheidung aufgrund dieser Information. Das ist eine Information, die mir zeigt, ich soll nicht einsteigen. So einfach ist das. Wir haben eine Information, wir haben ein Wort. Darum berufen wir uns auf die Worte von Menschen, wenn sie uns etwas versprechen. Das berühmte Papa, du hast gesagt, wir gehen heute Eis essen. Und da geht für den Papa kein Weg dran vorbei, wenn er es gesagt hat. Papa, du hast gesagt. Und dann, wenn wir auch noch Worte niederschreiben, dann können wir sie erst recht nicht mehr zurücknehmen, weil sie niedergeschrieben sind. Jeder kann uns beweisen, oder der Betreffende, der das Schriftstück hat, kann uns beweisen, dass wir uns zu etwas verpflichtet haben. Das ist die Kraft eines schriftlichen Wortes oder einer Unterschrift. Gott hat uns also eine Menge Zusagen gemacht. Er hat uns Verheißungen gegeben. Er hat auch Maßstäbe festgelegt. Er hat uns sein Wort gegeben und er lässt sich an seinem Wort messen. Aber genauso werden wir an seinem Wort gemessen, was wir mit dieser Information gemacht haben. Wenn auf dem Zug Hannover steht und ich will nach Hannover und steig nicht in den Zug ein und ich erzähle das meiner Frau oder meinen Kindern, dann sagen sie, warum bist du nicht eingestiegen? Es stand doch Hannover drauf. Tja. Gott hat uns seinen absolut wahren und untrüglichen und ewigen Willen geoffenbart in seinem Wort. Er hat uns sein Wort gegeben. Ja, diese Bibel, das ist Gottes untrügliches, ewiges Wort, das sich nicht verändern wird. Diese Information haben wir. Und Jesus sagt uns auch heute Morgen neu, glaubt an Gott und glaubt an mich. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Gott hat uns also die Erfüllung seines Wortes zugesagt und es haben sich schon hunderte, vielleicht tausende Bibelstellen erfüllt, gerade die, die Ankunft von Jesus voraussagen und was Jesus für einen Auftrag auf dieser Welt hatte. Im Alten Testament sind so viele Verse, die auf Jesus hinweisen. Und die haben sich alle erfüllt. Und so wird sich auch alles erfüllen, was die Bibel über die Zukunft sagt. Dass das unmittelbar nächste Ereignis die Entrückung sein wird, wo die Jesusgläubigen Menschen zu ihm entrückt werden. Wo Jesus mit uns Hochzeit feiern wird im Himmel und dann mit uns zurückkommen wird, um auf dieser Erde 1000 Jahre zu regieren. All diese Dinge werden sich erfüllen. Gott hat uns sein Wort gegeben. Psalm 119, 42 sagt, ich verlasse mich auf dein Wort. Ich verlasse mich auf deine Information, auf deine Zusagen, auf deine Verheißungen. Johannes 4, Vers 41. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Jesus hat den Menschen ein Wort gegeben und die Menschen glaubten um seines Wortes willen. Sie hatten nicht mehr als dieses Wort und diesen Menschen, der ihnen dieses Wort gesagt hat. Johannes 17, Vers 20, da sagt Jesus zum Vater, er betet, ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch ihr Wort an mich glauben. Das tue ich heute Morgen hier. Ich habe das Vorrecht, vielen Dank für das Vertrauen. Ich habe das Vorrecht, euch Gottes Wort weiterzugeben. Und ich hoffe sehr, dass viele daran glauben. Glaube beruft sich also auf dieses Es steht geschrieben, so wie es Jesus gesagt hat. Mit anderen Worten dürfen wir sagen, Vater, Gott, du hast gesagt. Das ist Glaube. Also, erstens, Glaube bewegt sich im Unsichtbaren, in dem, was ich noch nicht sehe, was ich mir noch nicht vorstellen kann. Zweitens, Glaube beruft sich auf das Wort. Ich habe nicht so viel Zeit, mich jetzt näher damit zu beschäftigen, aber unser Glaube wächst dann auch durch das Wort. Je mehr ich wahre und gute Worte, das Wort Gottes, das wahr und gut ist, je mehr ich das höre und in mir aufnehme und erkenne, dass es sich bestätigt, umso mehr vertraue ich dann Gott, umso mehr glaube ich. Gilt zum Beispiel auch bei prophetischen Worten. Wenn ich merke, die Vorhersagen eines Propheten erfüllen sich oder die Aussagen eines Propheten erfüllen sich, dann glaube ich ihm immer mehr, weil ich merke, wow, das erfüllt sich, was er sagt. Somit, je mehr ich mich mit Gottes Wort beschäftige, umso mehr wird mein Glaube zunehmen. Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aber durch Gottes Wort. Mit anderen Worten, der Glaube gründet sich auf das Wort. Natürlich hat der Glaube nicht nur etwas mit dem Wort einer Person zu tun, sondern auch mit dem Handeln einer Person. Ihr wisst ja alle, wir bekommen Vertrauen zu einer Person, wenn man merkt, dass diese Person auch wirklich Wort hält und danach lebt und handelt. Drittens, Glaube vertraut einer Person. Der Glaube hat also etwas mit der Persönlichkeit dessen zu tun, der etwas sagt. Mit der Persönlichkeit dessen, der spricht. Also mit seiner Glaubwürdigkeit, mit seinem Charakter. Glaube heißt also jemandem glauben. Darum habe ich gefragt, wer glaubt mir das? Und ich habe gehofft, dass ich inzwischen glaubwürdig genug hier aufgetreten bin, um eine positive Reaktion auf diese Frage zu bekommen. Wer glaubt mir das? Also es geht in diesem Fall um mich als Person. Meine größte Ehre wäre gewesen, wenn ihr gesagt hättet, ich kann mir das nicht vorstellen, was du sagst, keine Ahnung, was du meinst, aber weil du das sagst, glaube ich dir das. Weil ich erkannt habe, dass du glaubwürdig bist, weil ich dich kenne, weil ich dir vertraue, weil ich weiß, du lügst nicht. Ich weiß nicht, habt ihr euch wirklich vorstellen können, dass ich behaupte, ich habe etwas in meiner Hand und das stimmt nicht. Habt ihr euch das wirklich vorstellen können? Hoffentlich nicht. Es geht also um die Frage, wer hat das gesagt? Wenn der das gesagt hat, dann glaube ich das. Wenn jemand sagt, ab morgen wird der Sprit kostenlos, dann macht es einen Unterschied, ob der 12-jährige Nachbarjunge mir das gerade gesagt hat, wo ich sage, okay, alles klar. Oder ob unser Ministerpräsident Weil oder unser Bundeskanzler das gesagt hat, naja, Bundeskanzler, lassen wir das lieber. Aber es geht um die Frage, wer hat das gesagt? Wenn unser Ministerpräsident Weil das gesagt hat, eventuell noch schriftlich publiziert hat, ab morgen ist der Sprit kostenlos, würde ich ihm das glauben. Wer hat das gesagt? Oft glaube ich eben Dinge nur, weil eben eine bestimmte Person das gesagt hat, der ich vertraue. So glauben die Kinder ihren Eltern. Wir wissen, wie man den Glauben der Kinder auch missbrauchen kann. Wie schlimm es ist, wenn der Glaube der Kinder, nicht nur der Glaube an Gott, sondern das Vertrauen der Kinder beschädigt wird oder enttäuscht wird. Also, das ist für uns oft entscheidend, weil wir eben das mit den Erfahrungen einer Person verbinden, mit den Erfahrungen, die wir mit einer Person gemacht haben. So, jetzt sage ich euch noch etwas, ein zweiter Test. Mich hat schon mal ein Braunbär gebissen. Wer glaubt mir das? Also noch einmal, im Fall ihr es nicht verstanden habt. Mich hat schon mal ein Braunbär gebissen. Ja. Sehr, sehr zögerlich, sehr, sehr skeptisch. Also absolute Sicherheit, absolutes Vertrauen merke ich da nicht. Es ist wirklich wahr. Und ihr könnt auch auf YouTube Videos sehen, wo in Karpaten die Braunbären an die Straße kommen und von Menschen gefüttert werden aus dem Auto. Ihr könnt ihn auf YouTube suchen. Rumänien, Karpaten, Braunbären. Und das haben wir auch gemacht und haben ihn gefüttert und sind ausgestiegen. Und es war zum Glück nur ein kleiner. Und dann, als wir nichts mehr hatten, hat ihn mein Knie gebissen. Und als er sah, dass das ziemlich hart ist und ungenießbar, hat er Gott sei Lob und Dank losgelassen. Und wir haben das Weite ergriffen und er hat das Weite ergriffen. Es war kein so schöner, eine schöne Erfahrung. Paulus sagt im 2. Timotheusbrief in Kapitel 1, Vers 12, denn ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir anvertraute Gut zu verwahren, bis auf jenen Tag, nämlich bis auf den letzten Tag. Oder bis auf den Tag der Abrechnung. Was für ein toller Vers. Paulus sagt also, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Und darum, Jobs hat er recht. Nicht umsonst ist er Lehrer. Dass er weiß, Glaube hat etwas mit Vertrauen zu tun. Glaube funktioniert nur durch Vertrauen. Glaube und Vertrauen sind sogar Synonyme. Und Gott ist vertrauenswürdig. Ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe und ich bin überzeugt. Das ist das Zeugnis von Paulus. Ich weiß, ich bin überzeugt. Und zwar erwähnt er jetzt nicht in erster Linie Gottes Wort, obwohl er in Bezug auf Gottes Wort das auch bestimmt sagen würde, sondern er sagt, ich weiß, wem ich mein Vertrauen geschenkt habe. Also, erstens, Glaube bewegt sich im Unsichtbaren. Zweitens, Glaube hat etwas mit einem Wort, mit einer Information zu tun. Drittens, Glaube ist Vertrauen in eine Person. Und viertens und letztens, Glaube ist eine Entscheidung. Und zwar eine Entscheidung oft entgegen meiner Logik, wie ihr gesehen habt, entgegen meiner Vorstellungskraft, entgegen meiner Erfahrung, entgegen meiner Gefühle, entgegen der Umstände. Gerade auch, weil es um unsichtbare Dinge geht, können wir uns jetzt nicht unbedingt auf unsere Vorstellungskraft oder auf unsere Erfahrung berufen. Es geht eben um Glaube an Dinge, die wir nicht sehen. Und darum ist Glaube eine Entscheidung. Ihr habt euch entschieden, bevor ihr die Hand gehoben oder nicht gehoben habt. Die Tatsache, dass ihr die Hand gehoben oder nicht gehoben habt, war eine Entscheidung, war eure Entscheidung, nicht meine. Aufgrund meiner Information, aufgrund meiner Persönlichkeit, aufgrund der Tatsache, dass es im Unsichtbaren geschehen ist. Jesus fordert uns hier auf, uns für den Glauben an ihn zu entscheiden. Gerade auch, wenn wir neigen zu erschrecken. Gerade auch, wenn wir neigen, ins Straucheln zu kommen, unsicher zu werden, Angst zu bekommen. Was auch immer die Zeit so mit sich bringt, das Leben so mit sich bringt. Jesus fordert uns auf, euer Herz erschrecke nicht. Und wie oft hat er zu seinen Jüngern gesagt, fürchtet euch nicht, Friede sei mit euch, aus einem einzigen Grund, weil er da war, weil er vertrauenswürdig war, weil sie an ihn glauben sollten. Und er hat sich gefreut, Menschen zu erleben, da und dort, nicht immer, auch bei seinen Jüngern nicht, die ihm geglaubt haben, die ihm vertraut haben. Ich möchte mit dem Beispiel des Volkes Israel schließen. Das Volk Israel musste sich immer wieder entscheiden, ob es Gott glauben wollte oder nicht. Das wissen wir. Wenn nicht, dann können wir das Alte Testament mal studieren. Wir werden sehen, dass gerade das Volk Israel, Gottes auserwähltes Volk, immer wieder Gott nicht geglaubt hat. Und wenn sie es nicht taten, war Gott traurig, er war zornig. Es war auf jeden Fall eine Beleidigung für ihn. So wie es auch für uns ist, wenn Menschen uns zu verstehen geben, dass sie uns das nicht glauben, was wir sagen, dann fühlen wir uns schon zumindest geknickt und denken, was muss ich noch machen, um diesen Glauben zu gewinnen. Hebräer 11, Vers 6 sagt eindeutig, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Du wirst Gott nicht wohlgefallen, wenn du ihm nicht glaubst. Und wie gesagt, was sollten wir anders mit Gott anfangen, als ihm zu glauben? Denn wir sehen ihn nicht, wir fühlen ihn nicht, wir können nur an ihn glauben. Die meisten von uns kennen vielleicht die Begebenheit, als Mose in der Wüste, sie waren auf dem Weg in das verheißene Land, in das Land Kanaan, wo das Volk Israel jetzt lebt. Und Gott hatte es ihnen verheißen und trotzdem hat Mose 12 Kundschafter ausgesandt, um dieses Land mal auszukundschaften, um zu sehen, was dort ist, wie dieses Land ist. Und diese 12 Kundschafter kamen zurück und meisten von uns wissen, 10 von ihnen hatten sich entschieden, Gott nicht zu glauben. Gott hatte ihnen also gesagt, ich gebe euch dieses Land, das Land, wo Milch und Honig fließt. Das wird euer Land sein, das gebe ich euch. Es war erst kurze Zeit vergangen, dass sie durch die Wüste durch sind, in der Wüste vorangekommen sind, waren auf dem direkten Weg Richtung Kanaan. Und da schickt eben Mose diese 12 Kundschafter aus. Und dann heißt es in 4. Mose 13, Vers 27, und sie, diese 10 Kundschafter, erzählten ihm und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das du uns sandest. Und es fließt wirklich Milch und Honig darin. Und alles, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark und die Städte sind sehr fest und groß. Und wir sahen auch Söhne Enaks, also Riesen dort. Vers 31, wir können nicht hinaufziehen gegen das Volk, denn es ist stärker als wir. Das haben diese 10 Männer gesagt, die Gott nicht geglaubt haben. Ja, das stimmt, sagen sie. Es ist genauso, wie Gott das gesagt hat. Es ist ein sehr reiches Land. Milch und Honig fließen, das ist ein Bild, ein Ausdruck von Reichtum und Fülle. Aber das Volk ist uns viel zu stark. Wir schaffen das nicht. Aber das Volk. Es gibt also ein Aber gegen den Glauben, so wie diese Menschen, diese Männer das gesagt haben, aufgrund der Umstände, aufgrund der Gegebenheiten, aufgrund der Erfahrungen, ein Aber gegen den Glauben, aber dann gibt es auch ein Aber für den Glauben, wo ich sage, das und das ist jetzt wirklich schlimm, da habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht, aber es gibt einen Gott. Das ist das Aber des Glaubens. Das ist das Aber, das uns hilft, in diese neue Dimension hineinzusteigen, dass Gott größer ist als die Umstände. Und darum die Entscheidung, die Herausforderung ist, treffe ich ein Aber des Unglaubens oder ein Aber des Glaubens? In beiden Fällen haben wir dieses Aber. Hier haben wir diese 10 Kundschafter gesehen, die gesagt haben, ja, es stimmt alles, was Gott sagt, aber wir schaffen das nicht. Die 10 haben sich entschieden. Und die beiden anderen, Josua und Kaleb, haben sich auch entschieden, nämlich Gott zu glauben. Da heißt es von ihnen in 4. Mose 14, Vers 8, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Was für ein Unterschied. Und auch an diesem Beispiel sehen wir, Glaube ist eine Entscheidung. Und diese Entscheidung wird uns noch nicht einmal Gott abnehmen. Du musst dich entscheiden. Ich muss mich entscheiden. Sagst du, aber wir schaffen es nicht? Oder sagst du, aber es gibt einen Gott? Und darum sind uns Josua und Kaleb so ein großes Beispiel. In Vers 11 sagt dann Gott und der Herr sprach zu Mose, wie lange will mich dieses Volk verachten? Wir wissen, dass das Volk dann diese beiden steinigen wollte. Diese beiden, die Gott vertraut haben. Diese beiden, die auf der Seite Gottes standen, die zu Gottes Wort standen, die mit der Treue Gottes gerechnet haben, mit Gott gerechnet haben. Sie haben Gott geglaubt und standen in Lebensgefahr, gesteinigt zu werden. Da war Gott wirklich böse. Wie lange noch will mich dieses Volk verachten? Und wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz aller Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Und da haben wir noch einmal, unser Glaube bezieht sich ja nicht nur auf ein Wort, sondern auch auf das, was Gott getan hat. Erst recht in seinem Sohn Jesus Christus. Und an vielen Stellen unseres Lebens, Gott hat bestimmt bei jedem von euch schon in wunderbarer Weise gewirkt, wo er seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis gestellt hat. Und wenn wir ihm trotzdem nicht glauben, so ist Gott wirklich traurig und sagt, wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Gott sei Dank hat Gott unfassbare Geduld. Und Gott steht zu seinem Volk bis auf diesen Tag. Und Gott wird seinem Volk das Land geben, das er ihnen verheißen hat. Sie haben noch nicht alles. Sie müssen noch ein bisschen erobern. Aber Gott steht zu seinem Wort, Gott wird sein Wort erfüllen. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir ihm glauben und ihm vertrauen. So wie es auch uns als Menschen geht. Schon nur, wenn sich jemand zu uns ins Auto setzt und uns vertraut, dass wir ihn von A nach B heil bringen, ist das ein Zeichen des Vertrauens und ehrt uns. Wenn uns jemand sagt, nee, zu dir setze ich mich nicht ins Auto. Dann denken wir, oh, hat dieser Mensch schlechte Erfahrungen mit mir gemacht? Sehr wahrscheinlich. Wir ehren Gott am meisten, wenn wir ihm glauben, wenn wir ihm vertrauen. Unser Leben bekommt Stabilität, Halt, Frieden, Sicherheit, wenn wir wirklich in Gott gegründet sind. Mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und Glaube, wisst ihr ja alle, setzt auch Kraft frei. Kraft, dass Wunder geschehen, Kraft, dass ich standhaft bleiben kann. Es steht im Römerbrief in Kapitel 4 ein so wunderbares Wort über Abraham, dem Vater unseres Glaubens. Sehr schönes Kapitel. Heißt es in Vers 20, Abraham wurde stark durch den Glauben. Interessant. Obwohl sich unser Glaube im Unsichtbaren bewegt, im Unvorstellbaren, obwohl unser Glaube oft nur mit einem Wort zu tun hat, mit einer Person, die wir aber doch noch nicht gesehen haben, aber mit der wir Erfahrung gemacht haben, kann uns unser Glaube stark machen. Einfach, weil Gott lebt, weil sein Wort lebendig ist, weil er sich schon oft erwiesen hat in unserem Leben und bewiesen hat, dass er vertrauenswürdig ist. Und das sollte uns umso mehr motivieren. Gott hat das von seinem Volk erwartet, dass nachdem sie so viele Wunder erlebt haben, sie ihm trotzdem oder gerade darum glauben, aber sie haben es trotzdem nicht getan. Ich wünsche uns allen, dass wir darüber nochmal im Nachdenken Sicherheit bekommen in Gott, in seinem Wort, in seiner Person und dass wir uns richtig entscheiden. Dafür möchte ich beten. Vater Gott, du hast uns mit einem freien Willen erschaffen. Du hast uns dein Wort gegeben. Du hast uns deinen Sohn gegeben. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Du hast uns Geschwister und Gemeinde gegeben. Und trotzdem sagst du, du musst dich entscheiden. Glaubt an Gott und glaubt an mich, hast du Jesus gesagt, und das rufst du uns auch heute entgegen. Und ich bete, dass wir alle auch anlässlich dieser Predigt neu unseren Glauben prüfen, wie es dein Wort auch sagt, prüft euch, ob ihr im Glauben seid. Und dass wir uns je länger, je mehr entscheiden, dir auf Biegen und Brechen zu vertrauen. Egal, was das Leben bringt, egal, was die Weltgeschichte bringt, egal, was wir verstehen oder nicht verstehen, dass wir wirklich an dir hängen. Ich segne meine Geschwister hier und auch die an den Bildschirmen von ganzem Herzen, in deinem Namen, Jesus Christus, mit diesem Glauben, mit diesem kindlichen Vertrauen, dass du Wort hältst, dass du lebst und sich daran auch nichts ändern wird. Und dass doch jeden Einzelnen von uns kennst, dich um uns kümmerst und dein Wort und deine Macht an uns erweisen wirst. Das bitte ich dich, dass das mehr und mehr geschieht und wir diese Erfahrung machen. Amen.